Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte zu Beginn beten. Vater, ich danke dir, dass wir vor dein Angesicht treten dürfen. Und ich danke dir für diesen Text, den wir heute betrachten können und der direkt in unsere Herzen sprechen soll. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen öffnest, vorbereitest, uns Verständnis schenkst. Möge dein Geist uns erfüllen, deine Wahrheit unsere Erkenntnis fördern. Amen. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Lassen wir dieses Statement einmal ganz kurz auf uns wirken. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Mit diesem Statement Jesu tauchen wir mitten in eine sehr komprimierte, intensive Zeit hinein, die uns Johannes hier wiedergibt. Und ich möchte mich nicht nur auf diesen kleinen Vers konzentrieren, sondern ich möchte euch den Abriss dieses ganzen Abschnitts einmal ein bisschen vor Augen führen. Es sieht nämlich so aus, dass die Kapitel 13, Vers 1 bis Kapitel 18, Vers 27, also 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das sind 6 Kapitel, an ein und demselben Abend geschehen sind. Also ein Großteil des Johannesevangeliums von wichtigen Reden, die da drinnen stehen, sind ganz komprimiert, so wie ein Brennpunkt, an einem Abend geschehen. Das ist der Abend vor Jesu Kreuzigung. Und ich möchte euch jetzt einen kurzen Überblick über die ganze Predigt geben. Da kommt dann immer mal wieder zwischendurch, damit ihr merkt, wo wir jetzt eigentlich sind. Es soll kein Bibelkundeunterricht werden, aber trotzdem so ein bisschen für euch zum Verständnis. Wir sind jetzt in der Einleitung. Ich möchte auf die Vorgeschichte eingehen, Kapitel 13, dann die Zuspitzung, Kapitel 14, Vers 1 bis 5, nachher dieser Absolutheitsanspruch, den wir in diesem Vers haben, mit der Konsequenz daraus. Und dann habe ich eine Herausforderung an euch. So ungefähr wird das aussehen in den nächsten 27 Minuten. Mal schauen, wie lange diese 27 Minuten wirklich dauern. Bei Johannes finden wir die Passafeier am Abend vor Jesu Kreuzigung und das Abendmahl, dass das Vorbild für jedes unserer Abendmahle ist. Nicht? Johannes hat darauf verzichtet. Aber wir finden ganz inhaltsschwere Aussagen Jesu, Gespräche, Geschehnisse rund um dieses Passa, um dieses letzte Passa Jesu. Warum das so ist, können wir nur vermuten. Die drei anderen Evangelien, die sogenannten Synoptiker, das kommt von synoptische Evangelium, am Gallgriechisch Synopsis, das heißt das Zusammenschauen, das sind drei Evangelien, die ziemlich ähnlich so zusammen verglichen angeschaut werden können. Und dann ist noch der Johannes nebendran, der da irgendwo aus der Reihe tanzt. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, könnt mal in eurem Bibelkommentar nachschauen oder im Bibellexikon, was das damit auf sich hat. Johannes hat es auch später geschrieben und er ist davon ausgegangen, dass die anderen Evangelien bekannt sind. Das heißt, die frühe Christenheit hat eigentlich bereits das Evangelium von Markus, von Matthäus, von Lukas gehabt und haben diese Geschichten gekannt. Und Johannes hat sein Augenmerk darauf gelegt, wesentliche Ergänzungen und Vertiefungen zu machen. Und darum hat er dieses Passamal, so gehe ich davon aus, einfach mal weggelassen, weil das ist gut dargestellt worden in den anderen Evangelien. Aber Gespräche und Geschichten, die da passiert sind, die musste er einfach nochmals bringen, weil da hat er dann gemerkt, das fehlt noch, das muss die Gemeinde kennen und wissen. Ein kleiner Exkurs zu den Synoptikern und das Verhältnis von Johannes zu den Synoptikern. Ihr seht da so eine kleine Tabelle. Der Evangelist Matthäus, der schrieb für die Juden. Der Evangelist Markus schrieb für die Christen in Rom und der Evangelist Lukas schrieb für die Heidenchristen bzw. die Gebildeten. Das ist zu verschiedenen Kirchenvätern, also das sind Leute aus der frühen Christenzeit, die auch vieles verschriftlicht haben, Lehrer der damaligen Zeit, so bezeugt worden. Und dann kommt Johannes und Johannes hat so wie die Schau für geistliche Menschen, für die bestehende, wissende Gemeinde, hat er da getoppt. Also für alle anderen Gruppen, eigentlich für alle Gruppen, die da sind, für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und einfach so wie ein vertieftes Bibelstudium wollen. Und es gibt da noch so, das ist nur so nebenbei noch erwähnt, diese Symbole, die hat der, Moment schnell, der heißt Hieronymus. Im 4. Jahrhundert hat man so versucht, aus Hesekiel 1 und Offenbarung 4, diese Bilder, die da sind, zu übertragen, hat den Eindruck gehabt, diese vier Gestalten, die könnten die vier Evangelisten sein. Und hat dann dem Matthäus, den geflügelten Mensch, zugeordnet, weil er mit der Predigt des Johannes beginnt. Dem Markus hat er den geflügelten Löwe zugeordnet, weil er mit dem Priester Zacharias und seinem Opferdienst beginnt. Der geflügelte Mensch, die Geburt Christi, der geflügelte Löwe, Predigt des Johannes und der geflügelte Stier oder das Kalb, weil er mit dem Opferdienst beginnt. Und dann der Adler, warum der Adler? Der Johannes, der fliegt hoch. Der kann am längsten in die Sonne schauen, ohne dass er erblindet. Und er hat den größten Überblick. Und die höchsten Regionen des Bewusstseins schwingt er sich auf. Und darum hat er dem Johannes den Adler zugeordnet. Übrigens, kleines Detail nebenbei, ich habe mir die Johannesbriefe angeschaut und habe gemerkt, ich mit meinem Wunsch, alles so ein bisschen zu systematisieren und zu unterscheiden, ihr merkt das ja auch in meiner Predigt, ich habe so immer so diese Titel und alles, versuche das auseinanderzunehmen, zu systematisieren, zu verstehen. Und beim Johannes merke ich einfach, der kreist wieder ein Adler. Und auch wenn man das Johannesevangelium oder die Johannesbriefe anschaut, der kreist immer wieder und da kommt er wieder zu dem Thema und zu dem Thema und zu dem Thema und kreist und bringt das so immer wieder von verschiedenen Seiten, bringt er die gleichen Themen und das finde ich noch spannend. Ist nicht ganz meine Art, aber ich habe gemerkt, ist hilfreich für mich, vielleicht für dich auch. Die Vorgeschichte. Wir sehen jetzt, wir sind einen Schritt weiter. Wir zoomen jetzt von dieser Adlerperspektive wieder etwas heran auf das Kapitel 13. Ein kurzer Abriss über dieses Kapitel. Wir beginnen da, also am Anfang, die Jünger kommen zusammen in diesen Raum, in dieses, da wo das Passa dann gefeiert wird. Und Jesus macht etwas völlig Unerwartetes. Er zieht eine Schürze an und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Die Fußwaschung. Damit beginnt dieser ganze Abschnitt. Und da kommt so eine Kernaussage von Jesus. Johannes 13, Vers 10. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Sondern er ist ganz rein und ihr seid rein. Die neue Wirklichkeit von Jesus Nachfolgern ist, du bist rein. Dein Herz ist rein. Dein Herz ist gut. Nicht, weil du gut bist. Nicht, weil du dir das zuzuschreiben hättest. Sondern, weil Gott das mit dir gemacht hat. Dein Herz ist rein und gut, denn es wurde durch Gott selbst erneuert. Das ist eine ganz wesentliche Aussage, die wir hier mit diesem Abschnitt auch verknüpfen dürfen. Und wenn wir jetzt noch sündigen, dann nicht, weil wir Sünder sind. Jesus-Nachfolger sind nicht, haben nicht den Titel Sündiger oder Sünder. Jesus-Nachfolger haben einen anderen Titel. Wenn wir jetzt noch sündigen, dann ist es, weil wir in dieser Welt unterwegs sind und weil da ein Widersacher ist, der uns Versuchungen, Anfechtungen, Angriffe und alles, was möglich ist, in die Wege legt. Und das ist keine Entschuldigung für unser Sündigen, aber das ist oft der Grund, warum Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wieder sündigen. Wir reden hier von Tatsünden, im Gegensatz zur Lebenssünde. Das heißt, das Nicht-Unterwegs-Sein mit Gott als Lebenssünde und die Tatsünde, das sind einzelne Taten, die gebeichtet werden müssen. Und diese Fußwaschung ist ein gutes Vorbild für die Beichte. Jetzt alle die denken, katholisch geht mich nichts an, dem ist nicht so. Eine Beichte, auch der Luther hat das ganz cool gefunden, hat gesagt, Beichte ist ein fröhliches Geschäft. Warum? Du bist nachher frei. Du konntest Last abladen. Natürlich musst du nachher nicht 10 Vater unser um 50 Ave Maria beten, wie wir das vielleicht aus irgendwelchen Filmen oder aus unserer eigenen Vergangenheit kennen, sondern wenn ich meine Sünde Jesus bekenne, dann vergibt er mir und ich bin wieder gereinigt. Und dieser Beichtvater oder halt der, der die Beichte abnimmt, der darf mir zusprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die Fußwaschung. Das Bad, von dem Jesus hier spricht, das ist vergleichbar mit der Taufe, die Bekehrung, der Moment, an dem du entscheidest, ab jetzt gehöre ich Jesus Christus, ab jetzt werde ich den Weg mit ihm gehen. Das ist das Bad der Wiedergeburt. Wurde an anderen Stellen hier auch schon mal besser erläutert. Ich kann und werde jetzt nicht mehr arg darauf eingehen, aber darum geht es bei dieser Fußwaschung. Dann gehen wir weiter, Kapitel 13, 18 bis 30, die Bezeichnung des Verräters Judas Iskariot. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das sind 12 Freunde, enge Freunde Jesu. Und Jesus weiß ganz genau, einer von euch wird gleich da rausgehen und wird mich verraten. Einer dieser 12, den ich Freund nenne, will mir nicht Freund sein. Das hat ihn zutiefst erschüttert. Und er hat gewusst, das ist ein Teil des Kelchs, den ich trinken muss. So fest das auch schmerzt, so ist es auch. Das ist in diesen Versen 18 bis 30. Dann Verse 31 bis 35, das neue Gebot. Judas ist schon draußen. Das neue Gebot, nicht ein kritisches Beäugen voneinander. Passt das? Stimmt das, was der macht? Oder ein Stirnrunzeln? Bisschen komisch, was du da sagst. Nicht leben mit Sympathie oder Antipathie, mit dem rede ich nicht, der ist blöd. Nicht leben mit Sympathie und Antipathie, sondern leben in Liebe. Auch dazu wurde schon einiges gesagt. Ich gebe das Stichwort Agape, die göttliche Liebe. Da steckt eine Entscheidung dahinter. Da steckt nicht Gefühlsduselei dahinter. Ja, den mag ich nicht. Sondern das ist Liebe, die das Beste für sein Gegenüber will. Und das ist das neue Gebot. Jesus sagt, mit dieser Liebe möchte ich, dass ihr einander liebt. Und jetzt blenden wir nochmals kurz zurück. Jesus hat auch den Judas Iskariot, von dem er ganz genau wusste, der will mir an den Kragen, der meint es nicht gut mit ihm, mit mir, hat ihn genauso mit dieser Agape-Liebe geliebt wie alle anderen. Das ist Wahnsinn. Und das ist ein gutes Vorbild, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das je erreiche. Wenn ich von jemandem weiß, der mir böse will, dann bin ich wahrscheinlich allzu menschlich. Da brauche ich noch ein bisschen Heiligung, um da freundlicher zu werden. Aber das ist das Gebot Jesu. Nichts darunter. Da wird nichts abgestrichen, auch wenn ich das im Moment vielleicht nicht mag. Aber Jesus hat gesagt, das und daran werden die Leute euch erkennen, das neue Gebot. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Also das in diesem Abschnitt ist bereits so eine Vorschau auf das, was nachher kommt, dann in unserem Kapitel. Also so ein bisschen so wie ein Trailer. Und dann kommen die Verse 36 bis 38. Da kriegt der Petrus sein Fett weg. Der Petrus, vielleicht habt ihr mal ein bisschen über den Petrus nachgedacht, mal so geschaut, was ist das für ein Mensch? Das war so ein Haudegen. Das war so einer, der stand immer vorne und sagt, ja, ich mach das. War ein guter Anführer. Wenn der was gesagt hat, dann sind die anderen nachgeeilt und haben das auch mitgemacht. Also er war ein wichtiger Leiter, das war einfach so in seinen Genen drin. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu Petrus, hör mal, in dieser Nacht, in den nächsten Stunden wirst du dreimal sagen, du kennst mich nicht. Dong! Das muss brutal für Petrus gewesen sein, weil Petrus hat viel von sich gehalten. Und Jesus hat genau gewusst, dieser Petrus muss Demut lernen. Und es ist dann auch tatsächlich passiert, diese dreimal, ihr wisst das wahrscheinlich. Er hat wirklich dreimal hat er gesagt, nein, ich gehöre nicht zu denen, ich gehöre nicht zu dem, ich bin rein zufällig hier. Wenn uns heute ein Leiter in der Gemeinde so begegnen würde, wir würden sagen, tschüss. Aber Gott ist da anders. Gott gibt Leitern die Möglichkeit zu wachsen, die Möglichkeit Fehler zu machen und daraus zu lernen. Der Petrus hat noch einen schweren Weg vor sich in diesen nächsten Stunden und Tagen. Aber er wird der erste Hauptleiter der Gemeinde. Einfach so als kurzer Ausblick. Nun kommen wir in das Kapitel 14. Jetzt spitzt es sich zu. Nach den Erfahrungen der letzten Stunden sind die Jünger erschüttert. Sehr erschüttert. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzuzeigen. Was ist da passiert? Boah! Das hat die erschlagen. Das hätte mich auch erschlagen. Und selbst Jesus war erschlagen. Vor allem von dieser einen Geschichte mit Judas, aber auch von dieser Geschichte mit Petrus. Ich meine, das ist nicht einfach, einem Freund zu sagen, hey, Moment mal, das, was du da machst, ist im Moment noch nicht gut. Mal so in diesem Mentoring, was er das am Petrus gemacht hat, mal so einen Dämpfer vorzusetzen. Auch Jesus war erschüttert. Und jetzt sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Lasst euch, eine andere Übersetzung, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Wir müssen uns nicht erschüttern lassen. Wir dürfen umgetrieben, aufgewühlt sein, aber da kommt noch was. Es war vieles, aus einem Bibelkommentar habe ich das, es war vieles, was das Herz der Jünger in dieser Stunde erschüttern konnte. Jesus selbst hatte im Geist erschüttert von dem Verräter in ihrer Mitte gesprochen. 13, Vers 21 haben wir gehört. Dunkle Ereignisse standen vor ihnen, die sogar einen Petrus zum Verleugnen Jesu bringen würden. Und das gilt bis heute. Vieles kann, wird uns erschüttern, umtreiben, vielleicht versuchen zu entmutigen. Aber wir müssen uns nicht beunruhigen lassen. Unser Herz darf wieder erstarken. Wir müssen nicht bestürzt sein, denn wir haben einen Horizont, der weit über alles Denkbare hinausreicht, der weit über alle zeitlichen Limiten hinausreicht und weit über alle örtlichen Limiten hinausreicht. Wir haben einen gewaltigen Horizont vor uns. Im Haus meines Vaters, sagt Jesus, gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Wir Christen dürfen mit einem klaren Ziel leben. Ewige Heimat, ewige Wohnung im neuen Jerusalem. Das, was hier mit Vaters Haus beschrieben ist, ist an anderer Stelle mit einer ganzen Stadt beschrieben. Das neue Jerusalem. Eine Ewigkeit, die wir uns nur schwer vorstellen können. Mir kommt das immer so vor, wie so eine, die Türe geht einen kleinen Spalt auf und das Kind darf reinschauen und sieht eine Ecke. Wenn wir so Zukunftsvisionen sehen, eben von dieser, jetzt hier, des Vaters Haus mit diesen vielen Wohnungen, wo Jesus hingeht und Wohnungen vorbereitet für uns. Vielleicht bist du auf der Wohnungssuche und denkst, was hätte ich gerne in meiner Wohnung? Und überlegst und fangst an, Vor- und Nachteile aufzuschreiben. Und dann vergleichst du das mit dem, was du auf all diesen Plattformen findest und denkst, da muss ich Abstriche machen, da muss ich Abstriche machen, da muss ich Abstriche machen. Oh, die wäre perfekt. Der Preis, nein. Okay, du kennst das vielleicht. Also wenn du Eigenheimbesitzer bist, dann sieht das vielleicht anders aus, aber auch da musstest du Abstriche machen. Du kannst dein Haus nicht einfach bauen, wie du willst. Auch du hast Limiten. Aber Jesus geht hin und baut eine Wohnstätte für uns, die keine Limiten kennt, die keine Abstriche hat. Das ist unsere Zukunft. Darauf gehen wir zu. Das ist der Ausblick. Und jetzt kommt ein Moment, an dem ich liebe Thomas. Vielleicht die Eltern unter euch, die waren 2005 schon in dieser Gemeinde, da habe ich eine Predigt über Thomas gehalten. Und einer meiner Aussagen war, danke Thomas. Thomas, bekannt als der Zweifler, sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Geht es dir auch manchmal so, dass da jemand ganz selbstverständlich etwas sagt und du denkst, Moment. Habe ich jetzt was nicht mitbekommen? Im Geschäft geht es mir manchmal so, gerade letzte Woche wieder. Dann heißt es, ja eben, und das ist dann so und so und das wisst ihr ja und ich, höre ich jetzt das erste Mal? Und dann frage ich, ja, also wie genau ist das? Und dann wird das geklärt und am Schluss wissen alle Bescheid. Und ich merke ganz verblüfft, allen anderen ging es genau gleich. Es ist manchmal gut, schmerzfrei und angstfrei solche Fragen zu stellen. Gut, man kann auch in 2, 3 Fettnäpfchen treten, das passiert auch. Aber was tut das? Also mir ist das inzwischen fast egal. Und ihr könnt mir glauben, ich habe schon viele Fettnäpfchen getroffen. Das ist halt so. Aber der Mut des Thomas, der hat uns eine ganz zentrale Aussage Jesu beschert. Und darum danke Thomas, weil das hätte Jesus wahrscheinlich sonst so nicht in dieser Deutlichkeit gesagt. Es ist Mut, dies auszusprechen. Es ist Mut, nachzufragen, Klärung zu schaffen. dieser Mut geht halt einher mit dem Risiko, sich zu blamieren. Was soll's? Nun kommen wir zum Absolutheitsanspruch, zu dieser nächsten Aussage. Johannes 14, Vers 6a. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur und ausschließlich durch mich. Hier ist es, dieses Ego, Eimi, griechisch für ich bin. Ego, Eimi. Ich bin. Jesus sagt, ich bin Weg. Ich bin Wahrheit. Ich bin Leben. Und getoppt wird diese Trilogie mit dem Hinweis, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch diesen Ich bin, Jesus. Ich bin ist ein Gottesname. Das ist der Name, mit dem Gott sich Mose aus dem brennenden Dornbusch präsentiert hat. Als Mose gefragt hat, wer bist du, was soll ich meinem Volk sagen, wie du heißt? Da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Der ewig Seiende, ich bin. Kein Wunder, dass die Juden, die Jesus nicht als ihren Messias anerkannt haben, diese Aussage als Gotteslästerung eingestuft haben. Mich wundert das nicht, ich verstehe das gut. Wenn jemand so kommt und sagt, ich bin Gott, ich bin der Gott Israels, der Gott der Bibel, der Schöpfer von Himmel und Erde, ich bin. Das ist der Anspruch, der hinter diesen zwei Worten steht. Ego, eimi. Und wenn ich nicht akzeptiere, dass dieser Mann wirklich Gott ist, dann muss er ein Gotteslästerer sein. Und darum war die logische Konsequenz der Juden, der Schriftgelehrten, der Pharisäer, die nicht an Jesus geglaubt haben, Gotteslästerung, höchste Alarmstufe. Ich verstehe das sehr gut. Und es ist ja nicht das erste Mal, Jesus ist ein Wiederholungstäter. Das ist jetzt bereits das sechste Mal, dass Jesus sagt, ich bin. Ego, eimi. Aber was ist er denn? Schauen wir uns das mal an. Ich bin der Weg, sagt er. Und unser deutscher Begriff Weg, mit all seinen Facetten im Verständnis, kann auch auf den griechischen Grundbegriff Hodos angewendet werden. Weg im Sinne einer Straße, eines Fußwegs, Weg im Sinne einer Reise, einen Weg antreten, eine Reise antreten, sich in Bewegung setzen im Gegensatz zu stillstehen bleiben, Weg im Sinne von Lebensweg, Lebenswandel. Wir finden diesen Begriff Hodos auch noch in einigen Wörtern, die wir kennen. Methode. Da ist dieser Hodos drin, dieser Weg. Pädagogik, Andragogik, da kommt das alles drin vor, dieser Weg. Nun, Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist eine einzigartige Absolutheit. Ich bin der Weg. Von vielen Religionsstiftern, von Sinnstiftern, von Therapeuten, von Philosophen, und sonstigen Weisen oder vielleicht sogenannt weisen Leuten wird ein Weg oder mehrere Wege gewiesen, wie wir unser Leben Gewinn bringen, wie wir unser Leben erfolgreich oder sinnvoll oder nachhaltig leben können. Nicht so bei Jesus. Jesus zeigt nicht einen oder den Weg. Jesus behauptet von sich, er ist der Weg. Der Weg schlechthin, der einzige. Es gibt keine anderen Wege. Keinen einzigen. Das müssen wir mal verdauen. Jesus behauptet von sich tatsächlich, dass... Nein, er behauptet von sich nicht, dass er lediglich ein gutes Vorbild sei. Wir können Jesus als gutes Vorbild nehmen, aber das behauptet er von sich nicht. Er sagt auch nicht, er sei ein guter Lehrer oder ein weiser Mann. Nein. In einer provokanten Art macht er klar, Jesus ist der Maßstab aller Dinge. Nichts weniger sagt er hier. Mit Jesus als Weg und nur mit Jesus können wir zum Vater kommen. Es gibt keinen anderen Weg, der auch noch sein könnte. Es gibt nicht so ein, ja, ja, so oder so ist auch möglich. Laut dieser Aussage Jesu ist nur entweder durch Jesus zum Vater oder ohne Jesus, ich lasse mal offen, wohin. Jesus hat das in einer Radikalität gesagt, die es unmöglich macht, diese Aussage zu relativieren. Entweder ist Jesus der Weg, der einzig wahre Weg, die einzige Möglichkeit, zum Vater zu kommen, sprich in Gottes Reich zu kommen, oder er ist der dümmste Schwätzer überhaupt. Der dümmste Schwätzer dieser Welt, der dir das Blaue vom Himmel herab sagt, verspricht und nichts einzulösen hat. So radikal ist diese Aussage zu verstehen. Und was bedeutet das jetzt für uns? Halte dich an Jesus, nimm seine Worte an, nimm seine Vergebung an, nimm seinen Herrschaftsanspruch über dein Leben an und folge ihm nach. Nur wenn du ganz mit ihm unterwegs bist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich bin die Wahrheit. Ist das Nächste. Was ist Wahrheit? Was ist denn schon Wahrheit? Was ist denn schon Wahrheit? Merkt ihr was? Pilatus hat das auch gefragt. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Was ist Wahrheit? Eine philosophische Frage, über die man Stunden dozieren kann und die oft sehr, sehr relativ angeschaut wird. Pilatus hat damit gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Und darum ist er auch rausgegangen, weil er wollte gar keine Antwort. Das war eine rhetorische Frage. Was ist denn schon Wahrheit? Weg. Bei Jesus gibt es keine Relativität und keine Subjektivität. Wo stoßen wir denn zum ersten Mal im Johannesevangelium auf diese Wahrheit? Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Vaters, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich finde es schön und barmherzig, dass hier diese beiden Begriffe Gnade und Wahrheit nebeneinander stehen, weil wir brauchen das. Das knallharte, gleißende Licht der Wahrheit, das alles aufdeckt. Ui, wie geht's dir da? Brauchst du eine gehörige Portion Gnade, um das auszuhalten, oder? Außer du bist jetzt völlig in der Heiligung so weit vorgeschritten, dass da nicht kein Schatten mehr ist, dann würde ich gerne nachher mal kurz mit dir reden, mal sehen, wie kommt man da hin. Ich kenne das nämlich so nicht. Darum Gnade und Wahrheit. In einem Bibelkommentar habe ich dazu gelesen, diese beiden Grundsätze sollten unser Denken beherrschen und unser Leben lenken. Gott ist Gnade und Wahrheit. Nicht das eine ohne das andere, nicht das andere ohne das eine. In seiner Herrschaft kann es keine Herabsetzung des einfachen und strengen Maßstabs der Wahrheit geben. Und es gibt kein Abweichen von der Bestimmung und Leidenschaft der Gnade. Pilatus, er hat so philosophisch diese Frage gestellt. Ich meine, Mit dieser Frage kann man sich ja auch gut darstellen. Was ist Wahrheit? Ja, da kann man im Ansehen der Leute schon steigen. Aber Pilatus hat nicht verstanden, dass er der Quelle und dem Inhalt von Wahrheit nie näher war als genau in diesem Augenblick. Und er hat diesen Moment einfach verstreichen lassen. Das erschüttert mich. Er hat einfach diesen Moment verstreichen lassen. Das bedeutet für uns, Wahrheit gibt es nur in unmittelbarem Zusammenhang mit Jesus, als dem Mensch gewordenen Retter und Erlöser. Suchst du ewige Wahrheit, dann halte dich an Jesus. Lass dich von seinem Geist erfüllen und du wirst die Wahrheit erkennen. Ich bin das Leben. Der Begriff Leben bezeichnet allgemein die Lebendigkeit der organischen Natur, Pflanzen, Tiere, speziell das Dasein der Menschen. Die griechische Sprache unterscheidet zwischen dem sehr naturwissenschaftlich vital verstandenen Leben, Zoe, und der stärker ethisch orientierten Lebenshaltung bzw. Lebensführung, Bios. Das habe ich auch aus einem Lexikon mal so abgeschrieben. Hier haben wir den Begriff Zoe für uns. Das naturwissenschaftlich vital verstandene Leben. Gott ist der Ursprung allen Lebens. Genesis 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Letzten Sonntag hat Lukas Machadri hier schon ganz viel zu diesem Begriff Leben gesagt. Ich werde das hier nicht wiederholen. Ich werde nur noch die Frage stellen, was bedeutet das jetzt für uns? Nur in Jesus ist wahres und ewiges Leben. Leben mit einem herrlichen Horizont zu finden. Nur wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du das wahre Leben. Das wahre Leben, das hier und jetzt beginnt oder vielleicht schon begonnen hat und in die Ewigkeit reicht und einen Horizont eröffnet, den du sonst nicht kennen würdest. Was ist die Konsequenz daraus? Wir sind jetzt schon fast am Schluss. Ich sehe schon, diese 27 Minuten, die ich angekündigt habe, werden doch lange dauern. Da gibt es eine gewisse Relativität. Die Konsequenz. Johannes 14, Vers 6b. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wir stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Deine und auch meine Gegenwart und Zukunft werden bestimmt von Jesu Absolutheitsanspruch. Will ich zum Vater? Und mitgedacht, mit diesem Vater ist das ganze Reich Gottes, wie wir es in den Versen 1 bis 4 gelesen haben, all die Wohnungen in des Vaters Haus sind in diesem Vater inkludiert. Die ganze Ewigkeit, das Reich Gottes ist in diesem Vater inkludiert. Ich mag dieses alte Lied von Sadhu Sundar Singh, vielleicht kennt ihr es. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Genau diese Radikalität wünscht sich Jesus, als er das gesagt hat. Die wünscht er sich von dir Und mit dieser Radikalität möchte er dich prägen und dein Leben unter diesen Horizont stellen. Nur mit Jesus Christus kann ich wahres Leben mit dem Horizont einer guten Ewigkeit leben. Nur mit Jesus Christus kann ich wahre Gnade erleben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und ich habe jetzt eine Herausforderung an euch, auf Neudeutsch ein Challenge. Dieses Wort wird wahrscheinlich auch wieder bald mal ersetzt, aber ich habe eine Herausforderung an euch. Es gibt nämlich jetzt genau zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, und ich bringe die ganz bewusst am Anfang, weil das, was man am Schluss sagt, bleibt länger als das, was man am Anfang sagt. Darum bringe ich das am Anfang. Die erste Möglichkeit, Jesus ist ein Scharlatan. Er ist nicht relevant für dein Leben. Es kann gut sein, dass du dich jetzt dafür entscheidest. Was deine Zukunft ist, da kann ich für nichts garantieren. Wenn das so ist, dann kannst du die Bibel zuklappen und es gilt keine einzige der Verheißungen und Zusagen Jesus für dich. Keine einzige. Null. Jesu Tod am Kreuz, seine Auferstehung und der Empfang seines Heiligen Geistes zählen dann nicht für dich. Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer der Erde und der Schöpfer von allem, was lebt, ist dann nicht dein Vater. Und B, ist die andere Möglichkeit. Jesus ist real. Jesus ist real Gott und somit Retter und absolut relevant für dein Leben. Er ist dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben. Ein Leben als Christ, ohne dein ganzes Leben Jesus übereignet zu haben, ist nicht möglich. Ein bisschen Christ geht nicht. Das hat man so diese Aussage gegeben, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das geht nicht. Jesus lässt diese Möglichkeit gar nicht zu. Er sagt nur ganz oder gar nicht. Also das heißt, du hast eine ganz einfache Entscheidung heute Morgen. Ist Jesus dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben, dann darfst du alle Verheißungen und Zusagen Jesu für dich in Anspruch nehmen. Das ist gewaltig. Dann gilt dir seine Gnade. Dann gilt dir sein stellvertretender Tod am Kreuz. Dann gilt dir die Verheißung, dass Gott in deinem Herzen wohnt. Dass dein Herz der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dein Leben unter dem Horizont einer heute noch unvorstellbaren Gegenwart und Ewigkeit mit noch nie erlebter Liebe und Herrlichkeit gestaltet, das gestaltet Jesus mit dir. Wofür entscheidest du dich?